Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen mal denken. Mein Name ist Marvin Müller und erst einmal, wie es sich für diese Folge gehört, wünsche ich Ihnen und euch ein frohes, neues und vor allem erfolgreiches und gesundes Jahr. Ja, es ist ja schön, es ist schon 2025, der Podcast läuft immer noch, worüber ich sehr, sehr glücklich bin und wir haben ganz viele tolle Gäste und auch Themen für dieses Jahr geplant, das kann ich vorab schon mal sagen, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, denn es soll ja immer noch ein bisschen eine Überraschung bleiben, was dieses Jahr alles erscheint. Ja, wir haben gedacht, wir beginnen das Jahr mal mit dem Blick auf ein Unternehmen, das sehr, sehr stark im Digitalbereich ist und wollen uns mal angucken, was im Hintergrund da alles passiert. Und der ein oder andere wird es im Titel schon gelesen haben. Es geht um Momox und der CEO Heiner Kroke ist heute mit im Gespräch. Deswegen, Heiner, erstmal hallo, schön, dass du heute mit dabei bist im Podcast und das Jahr 2025 mit uns eröffnest.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Marvin. Ich freue mich sehr.
Ja, ich glaube, bevor wir ins Gespräch einsteigen, stelle ich dich erst einmal ganz kurz vor. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, wir sprechen heute über Momox. Du bist der CEO von Momox, hast diese Position 2013 übernommen. Ich denke, die meisten werden von Momox schon mal gehört haben, vielleicht auch schon mal dort bestellt haben, aber Momox ist eines der umsatzstärksten digitalen Unternehmen in Deutschland und Recommerce-Marktführer für Bücher, Medien und Kleidung. Was bedeutet, man verkauft gebrauchte Produkte weiter, aber das erklärst du gleich nochmal etwas genauer. Vor der Tätigkeit bei Momox war er 5 Jahre lang als CEO beim Internet-Auktionshaus Ricardo tätig und davor auch bei eBay in verschiedenen leitenden Positionen. So, und jetzt gehen wir auch direkt mal ins Gespräch, oder?
Ja, ich bin ganz begeistert, wie gut du mich kennst. Vielen Dank.
Okay, also wir nehmen, das muss ich dazu sagen, diese Folge Anfang Dezember auf. Und gerade hinter uns liegt der schöne, fast schon Feiertag Black Friday und damit auch die Cyber Week und der Cyber Monday. Und ich weiß nicht, was die ganzen Marketingabteilungen sich noch alles für Sales ausgedacht haben für diese Jahreszeit. Ich selbst habe daran teilgenommen, aber nicht im großen Stil. Ich habe mir nur eine Festplatte bestellt, die ich unbedingt brauchte. Und die kam sehr spät an, weil ich die Nachricht von einem großen deutschen Versandunternehmen bekommen habe, es wird sich alles verzögern wegen der Menge an Paketen, die da auf die Versandunternehmen zugerollt ist. Jetzt ist mal meine Frage für dich, der ja mit Momox, wie ich eben gesagt habe, gebrauchte Produkte weiterverkauft. Ist dann so etwas wie der Black Friday und so weiter für dich der absolute Konsum-Albtraum? Oder freust du dich fast schon drauf, weil du danach ganz viele tolle neue Sachen bekommst?
Also es ist immer so ein bisschen beides. Ja, also wir als Momox überlegen uns schon, ob wir bei Black Friday mitmachen möchten oder nicht, weil unser Ziel besteht darin, dass unsere Kundinnen auch bewusster konsumieren. Ja, Nachhaltigkeit ist die DNA, Nachhaltigkeit ist unsere Mission. Mhm. Und da wollen wir natürlich nicht dazu beitragen, dass mehr Produkte, die irgendwie gar nicht gebraucht würden und relativ viele Emissionen verursachen, auf den deutschen Markt kommen. Auf der anderen Seite ist natürlich gerade so ein Event eine gute Möglichkeit, mehr Kundinnen davon zu überzeugen, dass sie etwas nachhaltiger kaufen möchten als Neuware. Und wenn jemand Secondhand kauft, kauft er einfach deutlich nachhaltiger als neu. Ja, und das geht natürlich auch sehr schön dann zu einem Black Friday. Also wir haben Black Friday Aktionen gehabt. Die waren auch sehr erfolgreich. Und deshalb schwingen immer so 2 Herzen in unserer Brust.
Verstehe ich, ja. Vielleicht schauen wir mal ein bisschen auf euer Produktportfolio. Also vielleicht kannst du ja mal so erzählen, was ihr eigentlich dann verkauft. Was sind vielleicht eure, ja ich sag mal, Renner an der Kasse so? Was geht richtig gut weg? Und vielleicht kannst du ja auch mal ein bisschen erzählen, weil ich hatte es eben schon angesprochen, was bekommt ihr denn eigentlich von den Leuten so geschickt?
Mhm. Genau, also du hattest ja gesagt, viele werden uns Momox schon kennen. Ich glaube aber noch mehr kennen uns noch nicht. Deshalb beschreibe ich mal, was macht Momox und was ist eigentlich Recommerce. Wir verkaufen nur Secondhand. Wir verkaufen Secondhand-Bücher, Secondhand-CDs, DVDs, Videospiele und wir verkaufen Secondhand-Kleidung, Schuhe und Accessoires. Und weil man ja nicht nur was verkaufen kann, was man gar nicht hat, sondern man kann ja nur das verkaufen, was man hat, kaufen wir auch genau die gleichen Artikel von Endkunden auch wieder an. Das heißt, Momox ist wirklich auf der einen Seite ein Ankäufer und auf der anderen Seite ein Verkäufer. Wir sind nicht nur so ein Marktplatz. Ja, du hattest eBay erwähnt, du hattest Ricardo erwähnt, ja, wo ja nur in Anführungszeichen Käufer und Verkäufer zusammengebracht werden. Wir sind auf der beiden Seiten, sind wir jeweils ein Unternehmen, was die Transaktionen selber macht. Und jetzt würde ich gerne nicht auf der Verkaufsseite starten, ja, weil das ist eigentlich das Ende der Kette, sondern ich würde gerne mal auf der Ankaufsseite starten. Also wie funktioniert da Momox? Das funktioniert so, dass unsere Kundin, unser Kunde zu Hause ist, die Momox-App runtergeladen hat, dann den Barcode, der sich zum Beispiel auf dem Buch befindet, scannt, also da die Kamera nutzt. Wir sagen sofort, was bezahlen wir für dieses Buch. Typischerweise macht jemand das dann zu Hause auch nicht nur mit einem Artikel, sondern im Schnitt mit 20 Artikeln. Packt das alles in eine Kiste. Wir bezahlen das Porto oder wir holen das auch, beziehungsweise DHL holt das dann in unserem Auftrag bei unserem Kunden zu Hause ab. Und sobald die Kiste dann bei uns eingetroffen ist und wir das einmal gecheckt haben, zahlen wir dann auf das Bankkonto des Kunden aus. Und auf der Verkaufsseite, ja, da sind wir, wenn du so willst, wie ein normaler E-Commercer. Ja, du findest uns mit unserem Shop Medimobs, du findest uns mit unserem Shop Momox Fashion, du findest uns auch auf Amazon und auf eBay und auf About You und auf Fnac und auf Preisminister und vielen anderen Plattformen. Und da kannst du jeweils das komplette Sortiment von uns kaufen. Wir haben Logistik komplett in eigener Hand, wir haben den Kundendienst komplett in eigener Hand und können deshalb sehr schnell und professionell liefern mit allen Services, die so ein E-Commerce-Unternehmen hat. Also kostenlose Rückgabe, alle Bezahlmethoden, komplett geprüfte Produkte, die nach einem einheitlichen Standard auch geprüft wurden. Und falls es irgendwie ein Problem geben sollte, hilft der Momox-Kundendienst weiter.
Hatte ich das denn jetzt richtig verstanden? Also ihr kauft nur von Privatpersonen an, richtig?
Genau so ist das. Ja, also wir kaufen nie irgendwelche angeblichen Überkapazitäten oder wir kaufen auch nie irgendwelche angeblichen Restposten. Warum sage ich angeblich? Ja, weil manchmal hört man ja, dass diese Dinge dann sogar extra für so einen Vertriebskanal produziert werden, ja, und nicht wirklich sowieso schon da sind, sondern sagen speziell dafür produziert werden und auch eine niedrigere Qualität haben. Ja, und genau das möchten wir nicht, sondern wir möchten wirklich Produkten, die halt noch super sind, ja, ein zweites oder manchmal vielleicht auch drittes oder viertes Leben geben.
Okay, du hattest jetzt schon einige Punkte genannt, die ich gerne im Laufe des Gesprächs nochmal ansprechen möchte. Die stelle ich jetzt mal ein bisschen zurück. Mich würde jetzt erstmal interessieren, du hattest ja euer Geschäftsmodell jetzt ein bisschen beschrieben. Läuft das dann antizyklisch? Also ich könnte mir so ein bisschen vorstellen, diese ganzen Feiertage oder Sale-Tage oder auch Weihnachten, ne, was jetzt kommt, da kaufen die Leute doch eher Neuware. Oder heißt das dann, bei euch ist wenig los und das geht dann erst danach für euch wieder so richtig?
Ja, da ist meine Antwort auch schon wieder so ein bisschen beides. Ja, also wenn du auf die Käuferseite schaust, dann ist es zunehmend so, ja, dass gebraucht Käufer sich ähnlich verhalten für Neukäufer. Es ist vielleicht noch nicht ganz so, hat sich noch nicht nur so ganz so durchgesetzt, dass man auch ein gebrauchtes Buch, ja, oder eine gebrauchte Hose zu Weihnachten schenkt. Aber wir sehen das zunehmend, dass das der Fall ist. Ja, also in Umfragen sieht man zum Beispiel, dass 45% der Befragten auch ein gebrauchtes Produkt als Geschenk machen würden. Das heißt, wir haben immer noch eine Möglichkeit von 55% der Deutschen, die das noch nicht in Betracht ziehen. Das war aber vor 13 Jahren, als ich hier gestartet bin, vor 12 Jahren, als ich hier gestartet bin, war das noch viel, viel tiefer. Ja, also das entwickelt sich glücklicherweise.
Ah, das finde ich interessant gerade, weil da musste ich gerade auch dran denken, ob sich das denn jetzt über die Zeit auch ändert. Weil wenn ich mal zurück überlege, als ich Kind war, zu Weihnachten zum Beispiel, da etwas Gebrauchtes zu verschenken, also ich glaube, da wären meine Eltern im Dreieck gesprungen. Und mittlerweile, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bekomme ein gebrauchtes Buch zum Beispiel, so wird mich das gar nicht groß stören.
Genau, und du sagst sogar noch, ja, das wird mich gar nicht groß stören, ja, aber da klingt ja doch noch so ein bisschen
Ja, das
was
ist,
Negatives mit, ja, dass du denkst so, ah, ist nicht ganz so toll eigentlich wie was Neues. Und ich glaube, es gibt zunehmend Menschen, die auch sehr bewusst sagen, das Gebrauchte ist eigentlich besser als das Neue. Ja, und ich verschenke sozusagen absichtlich und mit voller Überzeugung auch was Gebrauchtes und nicht nur, weil es billiger ist, ja, das ist natürlich auch ein großer Mehrwert, aber auch eben, weil es sowieso schon produziert war, ja, und dann 70% der Emissionen einspart gegenüber einem neuen Produkt.
Ja, ich merke es auch so ein bisschen an Kleidung, ist eigentlich so ein gutes Beispiel. Also die Kinder zum Beispiel, Kinderkleidung, da kaufe ich mittlerweile auch, ich glaube, überwiegend gebraucht. Nicht nur, weil es günstiger ist, sondern weil man wirklich auch qualitativ hochwertige Sachen einfach bekommt und ich auch da gar keinen großen Unterschied mehr zu Neuware sehe, ne?
Genau. Und ich glaube, da gibt es weiterhin viele in Deutschland, ja, die sozusagen eine andere Qualitätsanmutung von gebraucht haben. Die Kundinnen, die bei uns kaufen, ja, stellen häufig fest, naja, das sozusagen gebraucht, was man bei Momox kauft, ist viel hochwertiger, ja, als das, was man so im Kopf hat, wenn man an einen Secondhand-Shop in Berlin denkt. Ja, also Secondhand-Shop in Berlin, da haben doch dann viele so ein bisschen diesen Mottenkugelgeruch in der Nase und denken vielleicht auch eher an Vintage-Kleidung. Mhm. Ja, das ist fairerweise nicht das, was sozusagen unser Hauptgeschäft ausmacht. Also unser Hauptgeschäft ist sozusagen aktuelle Bücher, aktuelle Mode, aber eben Secondhand, ja, sehr, sehr gute Qualität, wo man in vielen Fällen wirklich kaum den Unterschied zu neu sieht. Ja, aber du weißt mit hundertprozentiger Sicherheit, das hat schon mal jemand vorher gekauft und auch meistens sogar genutzt, ja. Und das wurde nicht neu in China produziert und 20.000 Kilometer nach Deutschland transportiert.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, ihr bekommt wahrscheinlich nicht nur fehlerfreie, fast Neuware zugeschickt von den Leuten, sondern wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Mal stark abgenutzte Sachen, vielleicht auch defekte Ware. Wie geht ihr damit um? Also wird das Ganze aufbereitet? Wird das aussortiert? Was macht ihr damit?
Also wir bereiten nicht auf. Ja, wir müssen auch glücklicherweise nicht so sehr viel aussortieren. Und das liegt daran, dass wir schon sehr klar bei uns im Ankauf kommunizieren, was wir eigentlich ankaufen möchten. Ja, also wir möchten halt eben nicht die Jeans ankaufen, die verschmutzt ist und irgendwie ein Loch hat. Also bei manchen Jeans ist ja das Loch drin, aber es
gehört
muss
dazu,
dann so
ja.
sein. Ja. Aber wir wollen wirklich Kunden ermutigen, die Dinge, die wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand sind, der sagen ähnlich wie neu ist und dem man wirklich sehr, sehr gut noch ein zweites und drittes und viertes Leben geben kann, dass sie das halt an uns verkaufen. Das kommunizieren wir sehr gut. Ja, das kommunizieren wir auch sehr klar. Es gibt da die Mindestzustandsvoraussetzungen, schönes deutsches Bandwurmwort, die wir halt eben voraussetzen. Ja, und dementsprechend kommt dann bei uns halt auch die Ware an. Ja, also es ist halt so, dass wir nur so im Buch- und Medienbereich, ja, so ungefähr 5% von den Artikeln, die bei uns ankommen, entsprechen den Zustandsvoraussetzungen nicht. Ja, und da sagen wir dann halt, okay, das können wir leider nicht ankaufen. Derjenige, der uns das verkauft, die Entscheidung treffen, möchte ich es zurückhaben Da müsste er das Rückporto tragen. Möchte er, dass es recycelt wird, ja, oder möchte er, dass wir es nochmal versuchen, es zu verkaufen und dann spenden wir den Gewinn daraus.
Jetzt hatte sich das eben so ein bisschen angehört, dass ihr Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen habt, die sich eben die zugesandte Ware anschauen und dann beurteilen. Ist das so? Also ich meine, ihr bekommt ja Einzelstücke zugesendet und ich könnte mir vorstellen, gerade diese Prüfung, Erfassung und so weiter ist ziemlich aufwendig davon. Machen das noch Menschen oder habt ihr schon eine KI, die dann mit Bilderkennung das Ganze dann sortiert?
Ja, nee, das machen in der Tat Menschen. Vielleicht gibt es in ein paar Jahren, vielleicht auch in ein paar Jahrzehnten da die Möglichkeit, dass man das sozusagen komplett durchautomatisiert und mit KI lösen kann. Das ist heute nicht der Fall, sondern wir haben insgesamt 2000 Mitarbeiter, die bei uns in der Logistik arbeiten. Sag mal grob die Hälfte, die sich Produkte anschauen, ja, also das, was du beschrieben hast, mit prüfen, sortieren, ja, auch im Kleidungsbereich Bilder machen, alles das, was notwendig ist, um die Artikel hinterher zu verkaufen. Und das ist wirklich ein wichtiger Prozess, ja, der auch ein manueller Prozess, der einfach sicherstellt, dass wir, sag mal, mit gutem Gewissen hinterher sagen können, die Artikel, die wir verkaufen, ja, entsprechen auch wirklich dem, was wir so als Qualitätsanspruch haben.
Ja, meine Frage kam ein bisschen daher, wir hatten hier im Podcast schon mal Folgen zum Thema KI auch gemacht, also KI in der Stadtreinigung zum Beispiel, wo Kehrmaschinen automatisch mit Bilderkennung fahren, um ein bisschen beurteilen zu können, wo muss gereinigt werden und wo nicht. Deswegen konnte ich mir das gut vorstellen, dass sowas vielleicht auch eingesetzt wird.
Ja.
KI ist allerdings schon ein gutes Stichwort, weil ihr habt ja eine KI laufen, ne? Einen Algorithmus zur Preisberechnung. Ich habe jetzt im Internet nicht den genauen Algorithmus finden können. Ich glaube, da wirst auch du mir nichts zu erzählen. Aber kannst du vielleicht ein bisschen erklären, wie der Algorithmus funktioniert? Also werden zum Beispiel Preise der Konkurrenz gescannt oder läuft die KI da im Hintergrund komplexer?
Genau, also alles, was du sagst, ist richtig. Ja, wir haben das Thema Preisfindung ist, glaube ich, für Händler immer ein ganz, ganz wichtiges. Für Recommercer wie uns noch viel wichtiger, weil wir machen ja die Preise auf der Ankaufsseite, ja, wir machen die Preise auf der Verkaufsseite. Die Preise müssen jeweils unseren Kunden gefallen. Ja. Wir müssen also sozusagen hoch genug sein auf unserer Ankaufsseite, dass du als Kunde sagst, ich verkaufe gerne an Momox. Wir müssen aber auch gleichzeitig niedrig genug sein, ja, dass wir wieder gute Preise auf der Verkaufsseite machen können, dass den Kunden das gefällt. Und die müssen gleichzeitig auch niedrig genug sein, dass die ganzen Kosten, die wir dazwischen drin haben, ja, für die 2000 Mitarbeiter, für das Porto, was wir bezahlen, für alle möglichen anderen Dinge, dass die da für auskömmlich sind. Und wir berücksichtigen in unseren KI-Algorithmen ganz vieles. Ja, also wir berücksichtigen natürlich, wie sind die Wettbewerbspreise. Das ist aber jetzt nicht so, dass wir sozusagen nur bei unserem größten Wettbewerber einmal auf die Seite gehen und sagen, naja, wenn der 2,95 € für ein Buch bezahlt, dann bezahlen wir 2,96 €. Ja, das wäre viel zu einfach. Sondern wir berücksichtigen das einfach. Ich glaube, das Wichtigste, was die KI in unserem ganzen Preissystem berücksichtigt, sind die 400 Millionen plus Datenpunkte, die wir bei Momox gesammelt haben. Wir haben schon über 400 Millionen Artikel gehandelt, ja, also angekauft und später wieder verkauft. Und das gibt einfach ganz, ganz viele Datenpunkte, die beschreiben, wie entwickeln sich auch Preise über Zeit. Ja, also den Artikel, den du uns verkaufst heute, ja, der braucht ja eine gewisse Zeit, bis er dann bei uns ist. Der braucht dann noch länger, ja, bis er dann auch wieder hinterher verkauft wird. Und in dieser Zwischenzeit verändern sich ja Preise. Und ich hatte ja eben beschrieben, die Preisfindung muss ja vor allem auch sicherstellen, dass hinter die Kosten gedeckt werden können. Und wenn wir dann so ein Preisverlauf haben, ja, dann müssen wir sagen, möglichst gut abschätzen, wie ist der Preis zu dem Zeitpunkt, wenn wir den Artikel hinterher wieder verkaufen. So, und da helfen uns einfach die vielen Daten, ja, das möglichst gut machen zu können. Unsere Preisalgorithmen berücksichtigen auch, wie viel Lagerbestand haben wir genau für diesen einen Artikel. Ja, und du kannst dir vorstellen, wenn wir ganz wenig Lagerbestand haben, dann ist unser Ankaufspreis wahrscheinlich relativ hoch, unser Verkaufspreis aber auch, ja, weil sobald wir den Artikel ja einmal verkauft haben, dann ist er weg, dann können wir nicht den zweiten Mal verkaufen. Wenn wir viel Lagerbestand haben, dann ist es genau umgekehrt. Ja, dann ist der Ankaufspreis verhältnismäßig tief und der Verkaufspreis auch. Wenn es viel Nachfrage gibt, das heißt dann, dass auch wieder die Preise steigen und die Nachfrage können wir dann auch wieder über die vielen Datenpunkte, die wir haben, simulieren und über das, was wir sonst so am Markt beobachten, bei Wettbewerbern, auf Marktplätzen, wo wir tätig sind. Und nicht ganz unentscheidend ist auch, wie schwer ist der Artikel, ja, weil wir zahlen Porto, Porto sogar nicht nur einmal, sondern zweimal auf der Ankaufsseite und auf der Verkaufsseite. Mhm. Und Porto hängt häufig eben an dem Thema Gewicht oder auch manchmal Volumen. Ja, deshalb ist auch noch wichtig, wie groß oder wie klein ist der Artikel.
Ja, der Preis, der ist ja gegenüber dem eigentlichen Nutzen eines Produktes oftmals ja auch mit ausschlaggebend für eine Kaufentscheidung. Und ich frage mich jetzt ein bisschen, du hast ja beschrieben, wie sich Preise so zusammensetzen, aber gibt es denn trotz dieser KI, die das Ganze dann ein bisschen berechnet, immer noch Ladenhüter, die ihr gar nicht wegbekommt, also die einfach so lange da im Lager liegen, bis ihr irgendwann sagt, ja komm, die kriegen wir gar nicht mehr verkauft?
Genau, auch wir machen Fehler. Also Ladenhüter heißt ja immer, man hat einen Fehler gemacht, ja, man hat einen Artikel angekauft, den man eigentlich nicht hätte ankaufen sollen, weil dann liegt er hinterher rum. Glücklicherweise ist wirklich unsere KI ziemlich gut. Es ist so, dass so ungefähr nur 2% der Artikel, die wir ankaufen, am Ende keinen Käufer finden und dementsprechend irgendwo ins Recycling gehen müssen. Die Einnahmen spenden wir dann wieder an gemeinnützige Organisationen, WWF, Cradle to Cradle, Drip by Drip und andere.
Jetzt mal ganz spontan gefragt, aber hast du zufällig ein Beispiel für so einen Artikel, der mal ganz lange auf Lager lag?
Kein Beispiel, ja. Man sollte sich eigentlich dann immer die Artikel besonders gut anschauen. Das machen auch die Kollegen aus dem Pricing-Team, ja, weil da haben wir ja offensichtlich diesen Fehler gemacht. Ja, aber ich gehe jetzt nicht täglich einmal bei uns durchs Lager und schaue mir an, welche Artikel werfen wir jetzt gerade weg, beziehungsweise geben wir ins Recycling, sondern ich weiß halt, dass die Experten sich das regelmäßig anschauen und dann immer wieder die KI verbessern. Ja, weil darum geht's eigentlich. Ja, man muss ja, man sagt ja grundsätzlich, man soll aus Fehlern lernen. Ja, und das machen wir ständig. Ja, wir schauen uns ständig an, wie können wir unsere Preisalgorithmen weiter verbessern, um eben diesen Fehler hier zum Beispiel nicht mehr zu machen.
Jetzt würde ich gerne nochmal nachfragen. Du hattest das gerade auch schon erwähnt und das schließt auch so ein bisschen den Bogen zu vorhin, wo ich nach stark abgenutzter und defekter Ware auch gefragt hatte. Was passiert denn dann mit solcher Ware, also auch diesen Ladenhütern, aber eben auch defekten Stücken? Du hast jetzt die Entsorgung schon angesprochen, Recycling hast du gesagt. Kannst du da so ein bisschen den Entsorgungsweg beschreiben?
Also da, das machen wir dann nicht mehr selber, ja, sondern da haben wir Partner, an die wir sagen, die Artikel weitergeben. Da gibt es unterschiedliche Partner im Textilbereich, im Medienbereich und im Buch-Papierbereich, ja, an die wir dann die Artikel von uns weitergeben, die wir halt eben nicht weiter verkaufen können.
Ja, gut. Dann hätte ich jetzt mal eine, ja, ich nenne es ja nicht organisatorische Frage, aber schon zur Organisation und dem Unternehmen Momox. Also Momox, das hast du schon beschrieben, ist ja die Ankaufplattform. Und dann gibt es Medimops, das hast du ganz am Anfang einmal gesagt, den Namen. Das ist der Online-Shop. Warum? Also warum hat man nicht eine Marke, die man dann verkaufen kann, sondern hat zwei verschiedene Auftritte, noch dazu mit unterschiedlichen Namen?
Genau, und es kommt sogar noch ein dritter dazu, ja, der heißt Momox Fashion. Das ist
Momox Fashion,
der Shop,
ja.
Genau, wo wir.
Aber der ist ähnlich genug, weißt du, deswegen habe ich den gerade.
Der ist relativ ähnlich,
ja.
du hast völlig recht, genau. Und wie so oft, ja, muss man in die Historie gehen, um Situationen zu verstehen. Und als wir gestartet sind, sind wir gestartet in der Tat mit Momox, also sozusagen unserem Firmennamen für die Ankaufsseite. Und wir haben uns dann überlegt, naja, wie soll denn jetzt eben sozusagen die Verkaufsseite heißen? Und wir haben dann zwei Sachen bedacht. Die eine ist, sind es denn wirklich, ist der gleiche Kundennutzen oder sind es unterschiedliche Kundennutzen? Und haben festgestellt, naja, es ist halt eben schon ein recht anderer Kundennutzen, ja, ob jemand an uns verkauft oder ob jemand von uns kauft. Und das Zweite, was wir uns angeschaut hatten, ist, wie ist denn das so mit den Preisen? Ja, also wenn wir einen Artikel ankaufen, ich nehme mal ein Buch, dann zahlen wir im Schnitt grob 2 Euro. Wenn wir ein Buch verkaufen, dann verlangen wir dafür im Schnitt 10 Euro. Wo du jetzt als unbedachter Kunde denken könntest, wow, das ist ja ein Riesenunterschied.
Ja, 8 Euro
macht
Gewinn.
8 Euro Gewinn. Das wäre toll, wenn wir 8 Euro Gewinn
ja,
machen
klar.
würden. Ja, machen wir nicht.
Ja.
Sondern wir haben ja die ganzen Kosten dazwischen. 2000 Mitarbeiter, Porto, alles, was ich gesagt habe. Hinterher ist der Gewinn vielleicht einige Cent. Aber genau dieser große Preisunterschied ja zwischen Ankaufspreis und Verkaufspreis, ja, das war in der Vergangenheit, also in der Gründungsphase, der Grund, warum wir damals gesagt haben, wir wollen das auch sehr separat halten, ja, um den Kunden irgendwie nicht das Gefühl zu geben, ja, wir betrügen sie, ja, indem wir, sagen sie, über den Tisch ziehen. Das ist heute, glaube ich, anders, das ist transparenter, ja, dass Momox das gleiche Unternehmen ist auf der Ankaufsseite und der Verkaufsseite. Allerdings gibt es jetzt eben auch Medimops, ja, schon eben sehr, sehr viele Jahre und der Markenname hat sich relativ gut etabliert. Warum wir das auch nicht jetzt heute wechseln und sagen, wie bei Momox Fashion, ja, Medimops heißt in Zukunft Momox Books oder so. Das kann man sich sicherlich in der Zukunft nochmal anschauen. Aber das ist sozusagen die Begründung, warum das entstanden ist. Ich hatte gesagt, der Kundennutzen ist ein anderer auf der Ankaufsseite und auf der Verkaufsseite. Das möchte ich vielleicht nochmal etwas präzisieren. Ja, der Kundennutzen ist in beiden Fällen Nachhaltigkeit. Ja, also Kunden verkaufen an uns, weil sie gerne sagen, ich möchte das nicht wegwerfen, ja, sondern ich möchte den Artikeln ein zweites Leben geben. Dann sagen sie natürlich auch, naja, ich möchte schon irgendwie Geld dafür haben. Ja, ich möchte es nicht nur in den Rote Kreuz-Container geben oder ich möchte es nicht nur irgendwie verschenken. Das ist aber nicht die Hauptmotivation, ja, sondern die Hauptmotivation ist für die meisten, es muss super einfach sein. War ja selber mal bei eBay, ja, und weiß deshalb, wie einfach oder wie nicht ganz so einfach ist es, auf eBay zu verkaufen. Und wir haben uns einfach mal mit der Stoppuhr daneben gestellt und haben festgestellt, Verkaufen auf Momox geht 20 Mal so schnell wie Verkaufen auf eBay. Ja, und das ist das, warum die meisten Kunden hinterher sagen, ich mache mir nicht selber die Mühe, ja, das auf eBay oder auf anderen Plattformen, auf dem Flohmarkt selber zu verkaufen, sondern ich verkaufe es an Momox, ja, weil meine eigene Zeit ist mir so viel mehr wert, ja, als dass ich jetzt selber verkaufe und den etwas höheren Erlös hätte. Und auf der Seite, wo wir Verkäufer sind, ja, da ist es auch wieder natürlich Nachhaltigkeit, ich hatte es erwähnt, ja, es ist aber auch eben, dass wir ein professioneller Verkäufer sind, ja, die Kunden das an uns wieder zurückgeben könnten, was gerade im Kleidungsbereich wichtig ist und ist sehr stark eben das Thema Preis, ja, ganz im Gegensatz zur Ankaufsseite, dass doch viele sagen, naja, ich kaufe gerne nachhaltig, da gibt es manchmal vielleicht auch dieses Value-Action-Gap, ja, sie sagen nur, es ist, sie kaufen nachhaltig, aber in Wirklichkeit gucken sie dann doch und sagen, ja, ich kaufe gebraucht, weil es viel, viel günstiger ist als neu.
Du hattest jetzt schon einige Mal das Thema Nachhaltigkeit angesprochen und da hätte ich auch mal eine Frage zu. Momox Fashion hat ja seit 2023 eine Kooperation mit About You. Das, die hattest du, glaube ich, im Intro schon mal angesprochen. About You ist ein Internethändler für Bekleidung und vor allem auch ein Fast Fashion Anbieter. Und Fast Fashion hatten wir im Podcast auch schon mal besprochen. Aber ist diese Kooperation nicht so ein bisschen ein Widerspruch zum Gedanken der Nachhaltigkeit?
Das könnte man natürlich so sehen. Ja, das wäre so, wenn wir auch Fast Fashion befeuern. Das machen wir aber nicht, sondern wir verkaufen ja eben nur Secondhand. Und wir versuchen jetzt nicht nur aus ideologischen Gründen, sondern vor allem auch natürlich aus den Gründen, dass wir das Geschäft wachsen lassen wollen, möglichst vielen Kunden eben die Möglichkeit zu geben, Secondhand zu kaufen. Und da müssen wir halt nah an die Kunden ran. Da müssen wir dahin, ja, wo mögliche Kunden sind. Und das ist der Grund, warum wir eben Secondhand auch auf About You anbieten oder warum wir auf Amazon, ja, wo du sonst ja auch viele neue Produkte und auch nicht immer nur besonders nachhaltige Produkte findest, ja, warum wir da auch mit unseren Buch- und Medienprodukten präsent sind und das Gleiche auch bei eBay. Ja, also wir bieten unsere Produkte da an, wo wir Kunden finden und wir glauben, dass das der bessere Weg ist, als jetzt sozusagen ideologisch zu sagen, nee, wir machen mit Menschen, die nicht voll sozusagen auf unserer Linie sind, kein Geschäft, sondern wir versuchen halt da möglichst breit jedem Kunden vor allem die Möglichkeit zu geben, uns kennenzulernen und Secondhand kennenzulernen.
Ja, viele der Händler und der großen Modeketten vor allem auch bieten mittlerweile ja auch ihre eigenen Ankaufprogramme an. Ist das etwas, was dir Sorgen macht?
Im Gegenteil. Ich finde das super, dass es mehr Unternehmen, Marken gibt, Hersteller gibt, die selber mit Re-Commerce-Ansätzen starten. Das kann nur dazu beitragen, dass das sozusagen Geschäftskonzept bei mehr Kunden bekannt wird. Und wir sind sehr überzeugt von unseren eigenen Fähigkeiten. Und wenn das Geschäftskonzept grundsätzlich bekannt ist, ja, glaube ich, dass viele Kunden früher oder später dann auch zu uns finden werden. Also wir haben da keine Bedenken, sondern im Gegenteil, wir finden das super, wenn möglichst viele die Idee von Re-Commerce in den Kunden, in den Markt und damit zu den Kunden tragen.
Okay. Gut, dann würde ich jetzt mal gerne auf den Gebrauchtwarenmarkt insgesamt gucken. Vielleicht kannst du da auch ein bisschen was zu erzählen. Wir hatten ja, also ich glaube, das haben auch viele mitbekommen, dass gerade während der Corona-Jahre und der Corona-Pandemie, wo viele Leute eben zu Hause auch waren, der Handel mit Gebrauchtwaren stark gestiegen ist. Vielleicht, weil der ein oder andere Zeit hatte, mal auszumisten und da vieles auf den Markt gekommen ist, aber eben auch vielleicht als Beschäftigung, wer weiß. Aber es ist auf jeden Fall, es gab einen Trend hin zu Gebrauchtwaren. Besteht dieser Trend immer noch oder ist der Umsatz mit Gebrauchtwaren mittlerweile wieder auf die Vor-Corona-Jahre gesunken?
Der Trend ist glücklicherweise nicht gesunken, jedenfalls nicht bei uns, sondern wir sind weiter gewachsen. Es ist natürlich absolut richtig, das, was du beschrieben hast, ja, dass wir gerade im Jahr 2020, ja, wo dann so die ersten Lockdowns waren, einen besonders großen Umsatzsprung gesehen haben, sowohl auf der Ankaufseite als auch auf der Verkaufsseite von uns. Und dass man dann in den Folgejahren gesehen hat, ja, jetzt hatten manche Kunden vielleicht einmal ausgemistet und da gab es dann nichts mehr zu verkaufen, ja, oder auch umgekehrt, ja, Läden sind wieder aufgegangen und man hat doch dann wieder vielleicht stärker offline gekauft. Bei Momox hat das aber nicht dazu geführt, dass wir geschrumpft sind. Wir sind nur weniger stark gewachsen. Und wir sehen jetzt in 2024, ja, wenn die Hörer das hören, in 2025 definitiv auch, dass das Wachstum sich aber wieder beschleunigt hat. sondern die Grundtrends sind weiterhin existent. Und ich glaube, es gibt zwei Grundtrends, die Re-Commerce befeuern. Der eine ist ein steigender E-Commerce-Anteil. Und das zweite ist sozusagen der Nachhaltigkeitstrend. Und wir sehen, dass beide Trends absolut weiter bestehen. Ja, wir sehen die Auswirkungen davon in unseren Geschäftszahlen. Ja, und da haben wir in jedem Jahr, in jedem Quartal in 2024 wieder ein beschleunigtes Wachstum gegenüber 2023 gesehen.
Ihr habt Ende 2024 ja auch den Momox Second Hand Report 2024 für Bücher und Medien veröffentlicht. Die Umfrage, das veröffentlicht ihr jährlich, die findet man auch online. Also da können auch die Hörerinnen und Hörer gerne mal in unsere Shownotes gucken. Da verlinke ich den Report auch. Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass diese Umfrage zum Second-Hand-Markt ja neben Deutschland jetzt auch erstmalig Frankreich, Italien und Spanien mit einbezieht. Kannst du da etwas zu erzählen? Gibt es so einen Trend des Second-Hand-Shoppings in allen diesen Ländern oder gibt es zwischen den Ländern vielleicht Unterschiede?
Also in der Tat spannende Ergebnisse, die aus dem Second-Hand-Report rausgekommen sind. Ja, also wir sehen zum Beispiel, dass, oder die Umfrage zeigt, ja, dass die Spanier Europas eifrigste Second-Hand-Anhängerin sind. 90% der Spanier greifen zu Second-Hand-Produkten. Mhm. Zweithäufigste wären die Franzosen, 85%. Allerdings, wir hier in Deutschland sind ganz knapp dahinter, 84%, ja, und Italien ist auch nicht weit weg,
ja.
83%.
Mhm. Hast du eine Vermutung, woran das liegt, dass die Spanier da Spitzenreiter sind?
Ich muss gestehen, eine ganz große Vermutung habe ich nicht. Ja, wir machen die Umfrage, wir gehen da nicht sozusagen in die tiefen psychologische Analyse. Ich finde insgesamt sehr schön einfach zu sehen, ja, dass das Secondhand eben zunehmend in der breiten Bevölkerung ankommt. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen 90% Spanier, ja, und 83% Italien. Absolut gesehen ist aber sicherlich halt der Unterschied gar nicht so groß. Ich finde vor allem sehr schön zu sehen, ja, dass man in allen Ländern weit über 80% ist, wo doch Secondhand-Produkte von Kundinnen und Kunden genutzt werden.
Wie ist an der Stelle euer Blick auf das europäische Geschäft?
Wir sind hier in Deutschland gegründet worden und Deutschland ist halt auch unser stärkster Markt weiterhin. Wir sind in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, in Spanien und Italien selber mit Ankaufs- und Verkaufsplattformen tätig. Spanien und Italien sind noch unsere neuesten Märkte, deshalb auch die kleinsten. Mhm. Wir verkaufen auch aktiv eigentlich in die ganze Welt, ja, primär dann über Marktplätze nach Großbritannien, in die USA und nach Kanada. Wir sehen aber vor allem, und das zeigen ja auch immer wieder die Umfragen, die wir machen, dass die Kundenbedürfnisse, ja, und die Kundenpräferenzen doch sehr ähnlich sind und deshalb weiterhin ein großes Potenzial für Re-Commerce, für Momox selber oder auch für das Geschäftskonzept, ja, in vielen anderen Ländern noch existiert.
Okay, gut. Damit sind wir jetzt auch langsam ans Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage an dich. Und wenn wir mal ein bisschen zusammenfassen oder mal darauf gucken, worüber wir gesprochen haben und ja über das Geschäftsmodell, wie ihr euch am Markt eigentlich seht oder auch platziert, da stellt sich für mich eigentlich nur noch die Frage, also seht ihr euch selbst auch als Teil der Kreislaufwirtschaft? Gehört ihr für dich dazu?
Ich sage klar, ja, Momox treibt Kreislaufwirtschaft. Wir sorgen dafür, dass gebrauchte Dinge, die sonst bei Kundinnen und Kunden zu Hause verstauben würden, wirklich ein zweites Leben, ein drittes Leben, ein viertes Leben bekommen. Und deshalb sind wir ganz klar Teil der Kreislaufwirtschaft.
Alles klar. Gut, super. Damit sind wir am Ende angekommen. Ja, hat mir Spaß gemacht und ich fand es super interessant, mal ein bisschen Einblicke hinter die Kulissen bei Momox zu bekommen und mal zu erfahren, ja, wie sich das Ganze entwickelt hat und vielleicht ja auch weiterentwickeln wird. Der Trend hin zu mehr Secondhand finde ich persönlich auch schön und begrüße das auch absolut und würde mich freuen, wenn das auch noch weiter wächst. Ich denke dich auch, du kannst wahrscheinlich nicht sehnlicher erwarten, als dass der Markt da auch weiterhin an Fahrt aufnimmt. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich drauf zu beobachten, wie sich das Ganze dann auch für euch entwickelt und wohin die Reise noch geht. Für heute erstmal, Heiner, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme an diesem Podcast und die schönen Einblicke. Dankeschön.
Vielen Dank, Marvin.
Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de/Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de/Mitgliedschaft. Der Link dazu in den Shownotes.